Die Idee war, diese Leute mehr fürs Radiomachen wieder zu begeistern, weil das bei Radio Loro über die letzten Jahre hinweg ein bisschen eingeschlafen ist. Es ist ja so, dass viele Graswurzelorganisationen oder so emanzipatorische Gruppen sich nicht immer die Zeit nehmen, auch nach außen zu kommunizieren, was sie eigentlich immer so tun. Und eben auch diesen Platz oder diese Möglichkeit, die es mit dem freien Radio gibt, auch zu nutzen. Und das war die Idee von Radio Utopia, das dann nochmal bekannter zu machen, dass das bei uns möglich ist und dadurch eben auch verschiedene Gruppen, die in Rostock noch nicht so gut zusammenarbeiten, mehr zusammenzubringen.
Also genau, Vernetzung. Das heißt, du hast es jetzt implizit auch schon gesagt, also die Idee ist bei Radio Loro entstanden. Ja? Wir haben hier die Möglichkeit und warum nutzt es eigentlich keiner?
Genau, das war der Ansatz. Also warum nutzt das keiner, ist ein bisschen übertrieben. Selbstverständlich hat das da auch schon stattgefunden, aber wir wollten gerade diesen Aspekt halt einfach nochmal stärken.
Nun ist dieser Anspruch durchaus in verschiedenen oder den meisten freien Radios vorhanden, zu sagen, wir wollen Plattform sein, auch für sogenannte Initiativen. Sehr schön, aber offenbar, ihr seid auf Leute oder auf Vereine, Initiativen zugegangen, heißt ja aber auch Arbeit. Das heißt, so ein Projekt entsteht nicht nur aus freier Luft, sondern welche Bedingungen waren da erfüllt?
Na, wir haben tatsächlich auch einen Projektantrag gestellt, haben da zwei halbe Stellen bewilligt bekommen jetzt auch und können halt einfach uns um Leute kümmern, also das heißt Initiativen ansprechen, ob sie Lust haben, sich bei uns zu beteiligen, Sendungen zu gestalten und ja, die sie dabei unterstützen, dann auch fit fürs Radio zu werden.
Wenn ich mir das jetzt so vorstelle, wie lange gibt es das Projekt?
Seit Mai letzten Jahres.
Seit Mai letzten Jahres, okay, also anderthalb Jahre, mehr oder weniger. Wenn ich mir jetzt so vorstelle, ich bin Aktivist in Rostock, arbeite in meiner Initiative, mache gute Arbeit und plötzlich kommt so jemand von Radio Loro und sagt, na und jetzt mach nochmal Radio. Kann ich mir vorstellen, schönen Dank auch, also macht euer Radio mal schön allein. Wie waren denn die Reaktionen, als ihr auf Leute zugegangen seid?
Na, viel positiv. Also es gab schon, bevor wir das Projekt gestartet haben, selbstverständlich Anfragen, vor allem bei Leuten und Gruppen, mit denen wir ohnehin schon viel zu tun hatten, ob die ihre Arbeit kontinuierlich auch machen wollen dort. Ne? Also Viva Con Aqua hat zum Beispiel irgendwie die Ortsgruppe öfter mal regelmäßig Sendungen dann gemacht. Oder mit verschiedenen BildungsträgerInnen, Soziale Bildung zum Beispiel, die haben dann auch mit uns kooperiert. Und das passiert ja alles ähnlich im luftleeren Raum. Ne? Also Radio Loro gibt es jetzt inzwischen ja auch schon seit 19 Jahren. Ich persönlich bin seit so, glaube ich, 8 Jahren dabei. Und als freies Radio kennst du ja im besten Fall auch Leute in der Stadt, die dann irgendwie spannende Sachen machen. Und da war schon eine Vertrauensbasis bei den meisten auch da. Und in den letzten Monaten vor allem hat sich das aber auch so entwickelt, dass auch Gruppen, die sich neu bilden, dann einfach auf uns zukommen und sagen, ich habe gehört, das ist möglich, wir würden gerne dabei sein.
Lass uns doch mal in die Anfänge schauen. Also du hast gesagt, es bestanden schon Kontakte. Jetzt nochmal so, wer hat eigentlich diesen Stein oder diesen Ball ins Rollen gebracht? Also klar, Loro ist irgendwie Projektträger, aber vielleicht noch ein bisschen detaillierter. Wie kommt man auf so eine Idee, so einen Antrag dann zu schreiben und Geld zu beantragen?
Naja, ganz konkret, also meine alte Stelle beim Globallokal ist ausgelaufen und wir haben überlegt, was fehlt eigentlich gerade? Ne? Also was würden wir auch inhaltlich gerne umsetzen? Und da haben wir uns, ist vielleicht für eine Beantragung von Projekten auch nochmal ganz spannend, auf diese Nachhaltigkeitsziele von der UN berufen, also die SDGs, die Sustainable Development Goals. Das ist deswegen ganz spannend, finde ich persönlich, weil die sehr weit gefasst sind. Also das sind so 17 Nachhaltigkeitsziele, zu denen sich halt viele Staaten oder fast alle weltweit bekannt haben. Und die beinhalten halt sowas wie zum einen Naturschutz, aber auch so Sachen wie Geschlechtergerechtigkeit oder Bekämpfung von Armut, sauberes Trinkwasser und so weiter. Also es sind sehr viele Themen, die du auch lokal total gut runterbrechen kannst. Und das hat uns eben ermöglicht, ganz viele unterschiedliche Gruppen auch anzusprechen und ganz viele Themen und eben auch die Leute, die für unterschiedlichste Themen brennen, auch mit zu involvieren.
Auf die Themenvielfalt gucken wir gleich nochmal. Davor aber nochmal die Frage, was hat denn diese Initiativen in so einer Stadt wie Rostock daran gehindert, selber aufs Loro zuzugehen und zu sagen, hey, wir haben hier ein Thema, das ist total wichtig, das muss unter die Leute kommen, lass uns mal was machen.
Also so aus meiner Erfahrung würde ich sagen, es fehlt oftmals der Anlass. Also wenn ich irgendeine, sei es eine große Kampagne, das ist ja schon viel, plane, dann wurde diese Option oder diese Perspektive von, wir können ja auch einfach mal zum freien Radio um die Ecke gehen, nicht so mitgedacht. Ne? Also da geht es dann um große Pressemitteilungen, die dann noch ganz andere Medien erreichen. Da geht es dann um große Zielsetzungen, große Demonstrationen, aber das lokale freie Radio mitzudenken, das musste irgendwie erst noch mehr in die Köpfe rein wieder.
Ist Loro zu klein? Oder scheint zu klein, sagen wir so.
Ja, oder wird halt, wie gesagt, oder wurde viel nicht mitgedacht. Ne?
Du hast es gerade gesagt, so Nachhaltigkeit, großes Thema, kann man auf ganz vielen verschiedenen Aspekten, Themenbereichen ausspielen. Und so wie ich das jetzt verstanden habe, sind da auch ganz unterschiedliche Initiativen, Projekte mit vertreten. Das klingt für mich nach einem ordentlichen Spannungsverhältnis auch. Wie kriegt man das so unter einen Hut?
Also gerade gestaltet sich das so, dass es nicht wirklich eine große Redaktion gibt, die sich als solche versteht, sondern es gibt viele Einzelpersonen bzw. Gruppen, die immer auf eine Sendung hinarbeiten. Das bedeutet im Umkehrschluss auch, dass es eher Radio Utopia sich auch wirklich als Projekt versteht. Also auch die Redaktionen, die schon da sind, einfach auch unterstützen möchte, beispielsweise nochmal redaktionsübergreifend irgendwie beispielsweise am 8. März irgendwie zusammen was eine Sendung zu stemmen, ne? Wie das ja dieses Jahr passiert ist zum Beispiel. Also und dieses Thema Nachhaltigkeit in allen seinen Facetten nochmal bei allen irgendwie stärker zu machen.
Also thematisch gibt's durchaus zusammen, also findet man einen Nenner. Jetzt steht da, also beziehungsweise du hast es jetzt beschrieben, so wir sind Loro, wir sind in Rostock, das sind die Initiativen vor Ort. In deiner Einführung hast du auch schon gesagt, sind ja auch globale Ansprüche, die da formuliert werden. Und hier kam das jetzt auch schon zu Wort, so wie ist denn so dieses Verhältnis von, okay, wir machen was vor Ort, aber gleichzeitig wissen wir, also nur in Rostock allein schaffen wir nichts. Also wir brauchen einfach auch eine größere Vernetzung. Wie funktioniert das?
Also tatsächlich liegt der Fokus bei uns darauf, erstmal lokal die Vernetzung voranzutreiben, aber irgendwie fast automatisch ist auch darüber hinaus eine regionale und eine bundesweite und internationale Vernetzung auch passiert. Also einfach auch durch die Themen, die wir bearbeiten beispielsweise. Oder, weiß ich nicht, denn ziemlich in der Anfangszeit hatten wir auf einmal eine Anfrage von der Naturschutzjugend aus Hamburg, die dann zufällig in Rostock zu Gast waren und von uns erklärt haben wollten, was freie Radios sind und wie die funktionieren. Also anscheinend wird das Projekt dann irgendwie schon auch im weiteren Rahmen irgendwie wahrgenommen. Und also lokal, wie gesagt, die Vernetzung war erstmal da und dann laden Gruppen andere Leute ein. Zum Beispiel gibt es ein ökologisches Künstlerinnendorf, Fasokele heißt das. Die waren dann zu Besuch, die Leute, und haben berichtet. Oder es gibt ein Wüstentelefon, SOS, eine Organisation, die sich halt darum kümmert, wenn Leute während ihrer Flucht in der Sahara irgendwo nicht mehr weiterkommen, dann dafür zu sorgen, dass die dort wegkommen und versorgt werden können. Auch der eine Organisator von der Gruppe war in Rostock und selbstverständlich geht dann auch die Vernetzung darüber hinaus weiter.
Wie das dann konkret aussieht, also eben, ihr habt ja auch schon Projekte zusammen gemacht, das gucken wir nach dieser etwas ausführlicheren Vorstellungsrunde, gucken wir uns das nochmal an. Vielleicht nochmal ganz kurz, wie viel Sendezeit habt ihr mit eurem Projekt?
Naja, fest haben wir einmal im Monat eine einstündige Sendung und dann noch einmal in der Woche einen Beitragsplatz im Tagesprogramm. Allerdings machen wir in letzter Zeit eigentlich mindestens 2 Sendungen im Monat, einfach weil es so viele Gruppen gibt, die Lust drauf haben.
Belassen wir es mal dabei. Wie gesagt, der Austausch findet gleich statt und schauen zu Radio Frei bzw. zu Adam Alasave. Du arbeitest in der Refugees-Redaktion Our Voice bei Radio Frei und bist aber dadurch, denke ich, durch die Arbeit auch Teil des Netzwerkes Colorful Voices. Vielleicht starten wir mal genau mit dieser Frage: Wie bist denn du zum Radio gekommen?
Boah, das ist eine lange Geschichte.
Erfurt ist 10 Minuten.
10 Minuten, ich kürze das noch. Ja. Ich habe schon oft erzählt. Erfurt ist relativ klein. Da gibt es eine alternative Gesellschaft, die sich in der Stadt verteilt hat. Aber alle haben Anschluss zum Radio bezüglich den ganzen Aktivitäten und die ganze Öffentlichkeitsarbeit, die das Radio schafft, für die ganze Initiative in der Stadt. Als neuer Angekommener in Erfurt habe ich die richtigen Leute kennengelernt. Also wirklich alternativer Kultur, nicht irgendwie jetzt Idioten, die Leitkultur haben. Und da habe ich sofort über das Radio Frei erfahren. Für mich persönlich, jemand, der IT studiert hat, wird natürlich nicht gleich nachdenken, okay, ich mache jetzt Radio. Und dann habe ich dann über meine Freundin, die dort Sendung macht, habe ich oft auf sie mal gewartet im Radio. Dann kam nochmal die Our Voice Sendung, die schon seit 2015 gibt. Und dann irgendwann wurde ich gefragt, ob ich mal Lust mitzumachen. Das war überraschend für mich. Also ich habe nicht wirklich mit Medien zu tun gehabt. Aber das war eine sehr gute Gelegenheit, um erstmal Deutsch zu üben. Zweitens auch gehört zu werden und auch teilzunehmen an die Gesellschaft. Dann startete ich 2017, Anfang 2017 Ehrenamt mitzumachen. Die Sendung, die war 5 Mitglieder, also die Redaktion 5 Mitglieder waren. Und ab 2017 sind wir noch zu zweit gewesen. Und dann haben wir das durchgezogen bis heutigen Tag. Genau, also das war selbstverständlicher Sache, wenn man in Erfurt tätig ist mit Kultur, mit Gesellschaft, muss man auf jeden Fall Schluss an das Radio Frei kommen oder teilnehmen und genau dadurch habe ich meinen Anschluss gefunden und seitdem kann ich mich davon nicht trennen. Ich bin immer noch Ehrenamt dort.
Und das heißt also, es waren Personen, Menschen, die dich zu Radio Frei geholt haben. Also in welcher Beziehung standen die? Die sind ja nicht auf der Straße irgendwie.
Nee. Also erstens kam das von Helfer, die damals in einer Unterkunft in Erfurt, das war eigentlich die Messe Erfurt, da waren wir kurz Zeit dort als neue Eingekommene, Geflüchtete in der Stadt. Da habe ich jemanden kennengelernt und wir haben uns privat weiter getroffen, nachdem ich von Erfurt umgezogen und wieder zurückgekommen. Und da hatte er immer von Radio Frei erzählt. Er hat selbst nicht wirklich zu tun, aber mittlerweile er genehmigt unsere Veranstaltung tatsächlich, er arbeitet für die Stadt, lustigerweise. Und durch dann meine Freundin, sie macht immer noch seit 10 Jahren lateinamerikanischer Magazin, also Lateinamerika-Magazin, geht es um viel Spanisch und Portugies und sie macht das seit langer Zeit dort. Und dann gibt es noch zusätzliche Kulturveranstaltungen vom Radio. Also die Funktion von Radio Frei, und das ist wahrscheinlich bei vielen anderen freien Radios, dass sie nicht nur jetzt Medienarbeit leisten, sondern eher Kulturarbeit leisten. Und sie waren halt präsent. Und das war für mich dann ein sehr schöner Anschluss, dann auf jeden Fall Deutsch und Arabisch die Sendung weiterzuführen. Genau.
Du hast jetzt gerade gesagt, ihr macht es zu zweit. Also Our Voice ist eine 2-Personen-Show?
Zurzeit ein Personenshow.
Das heißt also, Thema Vernetzung hat gar nicht funktioniert. Also es gibt keine Vernetzung.
Naja, 2017 war ich auf dem Radiocamp und da war ich übelst überrascht, wie viele andere Redaktionen gibt, die von Migranten oder Geflüchteten Radioarbeit machen. Besonderes war die Spitze natürlich Common Voices aus Halle. Da waren sie 15 Mitglieder und dachte ich mir, oh Gott. Wir waren zu dritt vom Radio Frei aus Erfurt dort auf dem Camp und dann hat man tatsächlich gesehen, wie sehr unterschiedlich die Strukturen der geflüchteten Redaktionen bundesweit gebaut sind. Das war sehr Unterschied. Manche hatten Gelder, manche nicht. Manche waren viele Mitglieder, manche waren zu klein. Und ja, da wurde das Thema erstmal 2017 in die Runde gegeben. Erstmal ohne Workshops und allen möglichen, sondern eher dann untereinander gesprochen, wie funktioniert das. Wir vernetzen uns, wir nehmen Kontakt auf und die Großeste, also für mich persönlich, da haben wir sofort Kontakt zu Common Voices gehabt und von denen oft einmal Sendung übernommen. Und da fing bei uns dann in Erfurt, also über die Our Voice Erfurt, diese Vernetzungsgeschichte, dass wir jetzt uns gegenseitig unterstützen, wenn wir keine Sendung schaffen zu produzieren, dann holen wir eine Sendung und möglicherweise unsere Sendung würde halt auch dann aufgenommen. Und dann geht es dann weiter später zu die BFR-Konferenz in Hamburg. Dann gab es dann wirklich viel gesprochen über Vernetzung. Wie können wir jetzt zusammen dann eigentlich arbeiten? Da gab es noch dann Freiburg und da gab es viele andere Redaktionen von Geflüchteten, die da auch waren. Und wir haben uns dann untereinander erstmal vernetzt. Genau, und dann gab es das offiziell in Stuttgart 2018. Wo dann ein Vernetzungstreffen tatsächlich gab. Ich war leider nicht dabei, ich wusste davon nicht. Aber sie haben an ein konkretes Projekt gearbeitet, dass wir als geflüchtete Redaktion uns vernetzen sollen, eine Webseite haben, Facebook-Seite, dass wir Konzerts, also Veranstaltungsreihe machen, die bundesweit weiter bandelt oder wandert quasi durch die ganze freien Radios. Und hier war dann die Grundidee da, okay, wir sollen uns jetzt vernetzen. Und da waren dann zum Beispiel Stuttgart, Mannheim, Freiburg, Nürnberg war, glaube ich, nicht dabei, aber da waren 3-4 Redaktionen, genau Tübingen, die die Kernidee dann hatten, wir starten dann jetzt. Und die Hauptarbeit hat dann Freiburg durchgezogen, dass sie dran gearbeitet haben bis zum Radiocamp 2018. Wo sie gesagt haben, wir machen konkret einen Workshop, dass wir jetzt ein Vernetzungsnetzwerk bauen. Und da entstanden dann tatsächlich Traktoren. Dann wird auf dem Radiocamp 2018 Zuständige gesucht, wer macht was, wie können wir uns weiter jetzt treffen, wie machen wir das weiter, was ist die konkrete Vorstellung, wie können wir uns gegenseitig unterstützen. Und da werden Ziele gesetzt, Menschen gesucht, die bestimmten Aufgaben bis zu dem BFR-Konferenz in Chemnitz das alles erledigen, dass wir tatsächlich die Webseite vorgestellt haben in Chemnitz 2018.
Jetzt hast du schön beschrieben, Colorful Voices, wie das entstanden ist, also wie so die überregionale Vernetzung auch stattgefunden hat. Jetzt tauchte so ein bisschen auf, was heißt denn Vernetzung? Also es gibt eine Website, es gibt offenbar, telefoniert ihr ganz viel miteinander, aber was ist denn jetzt konkret noch Vernetzung?
Erstens, wir wissen nicht, wo gibt es überhaupt Redaktionen aus Geflüchteten oder Migranten bundesweit, also bei freien Radios. Das war die erste Aufgabe, dass wir überhaupt dann wissen, okay, wenn jetzt zum Beispiel, das war in Chemnitz der Fall, dass viel Menschen angegriffen wurden auf der Straße nach der letzten Hetze in Chemnitz. Das ist natürlich schwierig für uns als Geflüchtete darüber zu berichten, wenn wir dann nicht dabei sind. Und es war notwendig, dass wir überregionale Arbeit leisten, indem wir jetzt nicht extra nach Halle fahren, um zu gucken, Friday for Future stehen irgendwo an der Saale und sind viele Menschen, sondern dass die Common Voices aus Halle das macht und wir das dann bei uns berechnen können, dass wir stärker sind. Weil wenn wir dann die normale rechtliche, öffentliche Medien hier in Deutschland angucken, es funktioniert nur in ein paar Stellen im Westen, wo dann Geflüchtete mitmachen. Bei uns hier im Osten, im DR, sind so geschlossen, dass man nicht wirklich mit ihnen arbeitet. Und das war unsere einzige Möglichkeit, dass wir über die freien Radios uns vernetzen und stärker sein können. Und dann haben wir dann quasi dran gearbeitet, dass wir miteinander arbeiten und ja, gegenseitig unterstützen. Bei uns in Erfurt gibt es Menschen, die sich interessieren, zum Beispiel Radio zu machen. Das Problem ist, dass sie dann zwar dass sie kein Deutsch sprechen. In Halle gibt es DolmetscherInnen. Und wir haben dann überlegt, wie konnte zum Beispiel die Common Voices aus Halle uns mit Dolmetscher unterstützen. Unser weiter war dann dieser Netzwerk, in dem wir gegenseitig uns unterstützen, dass wenn Gelder irgendwo da ist, wenn professionelle Arbeit woanders geleistet ist, dass wir dann irgendwie das verteilen und versuchen, das auf Bundesebene weiterzuentwickeln, dass die geflüchtete Redaktion auf einer Ebene behandelt werden und tatsächlich sind.
Ich habe sofort 1000 Anschlusspunkte, also wird eine super Diskussion gleich. Aber nochmal, du hast vorhin so beschrieben, ne, so radiofrei, ihr fährst aufs ans Bodenseecamp, auf das Radiotreffen, triffst Leute aus Halle und plötzlich dieses glorreiche Beispiel, Wahnsinn, wie groß die Redaktion ist. Was ist denn aus deiner Einschätzung nach, was müsste denn in Erfurt passieren, damit ihr auch so groß sein könnt?
Finanzierung, das wissen alle, das tut schon weh, Finanzierung. Bei uns fehlt die Koordination. Radiofrei hat zu wenig Stellen, wo die Menschen, also zu wenig Ressourcen, zu wenig Stellen. Wir arbeiten oder wir funktionieren auf einer ehrenamtlichen Basis. Wir haben eben das draußen gesprochen. Wir haben nur 3 Stellen, die von der Stadt finanziert. Und alles andere geht es um Projekte, die zusätzlich auch andere Aufgaben haben zu der Radioarbeit. Ne? Es gibt zu wenig Ressourcen, dass wir quasi jemanden einstellen können, der immer da ist. Wenn jetzt Menschen kommen, die Ehrenamtarbeit leisten wollen, brauchen sie also einen Ort, wo sie nachfragen, einen Ort, wo sie Informationen holen. Das fehlt bei uns. Erstens wegen der Sprache und zweitens, also generell gibt es das nicht. Und zweitens, es ist auch ein bisschen Unterschied, also Halle ist eher Studentenstadt im Vergleich zu Erfurt, aber trotzdem bei uns gibt es viele Menschen, die das gerne machen werden, aber fehlt natürlich bei denen die Zeit. Und wenn wir zum Beispiel jemanden beschäftigen, der alle 2 Wochen eine Sendung von 2 Stunden macht, eine professionelle Sendung, also muss nicht unbedingt, aber irgendwann muss mal professioneller sein, ne? Da müssen wir mindestens ihre Zeit bezahlen, indem sie auch ihr Leben dann sichern können. Und das war immer das Problem in Erfurt, dass man nur Ehrenamtarbeit leistet. Da kommen die Leute 1-2 Monate und dann gehen sie wieder. Und das ist dann ein großes Problem für uns, dass wir das nicht auf dauerhaft machen können, sondern halt nur immer mal gucken, ob jemand Lust hat oder nicht. Und man sieht, bei uns von 2015 waren am Anfang über 7-8 Leute und dann bis 2019 bin ich dann allein und wenn ich jetzt aufgebe, dann wird Our Voice nicht mehr existiert. Da brauchen wir auf jeden Fall jemanden, der koordiniert und sagt, okay, ich bin da, ich organisiere Weiterbildung für dich, ich organisiere Fahrkarten zu der BFR-Konkurrenz und so. Dieser Personal fehlt uns zu der ersten Linie.
Wir machen den Switch nach Halle. Common Voices wurde schon genannt. Lisa, du bist dort auch Supporterin. Wir haben es gerade festgestellt, seit 2018 bei Radio Korax. Aber eingeladen auf dieses Panel bist du vor allen Dingen als, hier steht, maßgeblich Aktive beim redaktionsübergreifenden Radioaktionstag zum 8. März. Vielleicht starten wir genau mit diesem Radioaktionstag. So, wie kam das zustande? Was hat da vernetzungstechnisch oder was hat da stattfinden müssen?
Also die Berichterstattung zum 8. März, die Sondersendung, das kam zustande, weil wir uns auf dem BFR da die Idee dazu entwickelt haben. Und da vielleicht auch als Vorgeschichte dazu ist da zu benennen, dass es so in der jüngeren überredaktionellen, überregionalen Berichterstattung Geschichte seit 2017 so eine Art Sonderberichterstattung gibt. Und die erste fand statt zu den G20-Protesten in Hamburg, als da ja so eine größere Berichterstattung stattgefunden hat in Form von, dass verschiedene Radiomachende aus verschiedenen Redaktionen, aus verschiedenen Radios zusammenkommen und gemeinsam Bericht erstatten. Und da war das ungefähr, glaube ich, eine Woche lang wurde da Bericht erstattet in Form von, es gab inhaltliche Morgenmagazine Und am Nachmittag wurde dann darüber berichtet, was auf den Straßen passiert. Und die Proteste wurden begleitet im Radio. Und dann gab es auf dem BFR-Kongress, glaube ich, 2017 noch, dann einen Workshop dazu. Und das wurde ausgewertet, wie lief denn da die Berichterstattung, welche Werkzeuge hat man da benutzt, wer hat da mitgemacht und hat da ja so Ergebnisse rausgezogen und vielleicht irgendwie so eine kleine Handreichung erarbeitet, um sowas wieder möglich zu machen, weil festgestellt wurde, dass das halt irgendwie sehr viel Spaß macht und auch ein sehr wichtiger Radiomoment war, auf jeden Fall für die Leute, die da mitgemacht haben und auch die das gehört haben, die gesagt haben, ja, das war gut, das zu haben. Und da auch eine Vernetzung zwischen den einzelnen Radios, die da beteiligt waren oder aber den Stream übernommen hatten, geschehen ist. Und dann wurde das aber auch wieder weitergedacht und da kamen wir dann dazu, dass es eine Berichterstattung zum NSU-Urteil gegeben hat in München 2018 im Juli. Und da war ich auch das erste Mal dabei. Da war ich noch ganz jung im Radio und erst seit ein paar Monaten eigentlich bei Korax dabei und hatte mich dann entschlossen, mit zu dieser Berichterstattung zu fahren. Und das hatte dann aber auch schon einen ganz anderen Charakter, weil das da ja, also zum einen wussten wir lange nicht, wann wird das denn stattfinden, also wann ist dieser Tag, wenn die Urteilsverkündung stattfindet. Das wurde erst ein paar Wochen vorher bekannt gegeben und das stellt sich ja schon in der Planung dann erstmal ein bisschen schwieriger dar, wie viele, also wer kann dann überhaupt mitfahren und dann war das ja auch also auf diesen Tag begrenzt und wir hatten uns dann entschlossen, von 7 bis 22 Uhr zu senden mit ganz vielen Hintergrundberichten und Rückblicken auf 5 Jahre NSU-Prozess. Und zum anderen gab es dann aber auch schon die Idee, dass also bundesweit an diesem Tag Demonstrationen und Proteste stattgefunden haben und Aktionen und diese im Radio abzubilden. Und haben dann, glaube ich, aus 11 bis 20 Städten, also ich weiß nicht mehr so ganz genau, berichtet, was da passiert ist. Und das war auch so ein Moment, wo Aktionen von der Straße irgendwie im freien Radio zusammenliefen und das auch 20 freie Radios, glaube ich, so ungefähr übernommen hatten, den Stream. Und dann auch wieder Radiomachende aus ganz verschiedenen Radios zusammenkamen bei Radio Lora in München und dann halt eine Vernetzung auf ganz vielen Ebenen stattgefunden hat. Also zum einen, wer beteiligt sich an der Radioberichterstattung? Uns wurden auch Beiträge eingeschickt. Und wen bildet man da ab? Und wer hört das dann auch wieder? Und dann hatten wir wieder eine Auswertung gemacht, 2018 beim BFR-Kongress, genau. Und haben darüber dann wieder gesprochen, was ist da gut gelaufen und wie hat sich das vielleicht so weiterentwickelt, so eine Berichterstattung. Und sind dann wieder ins Nachdenken gekommen, was könnte dann wieder ein Anlass sein, sowas wiederzumachen und sowas vorzuführen, so eine Radioberichterstattung. Und genau an diesem Wochenende fand auch in Göttingen das erste bundesweite Frauenstreik Treffen statt. Und also es war schon klar, dass zu diesem Zeitpunkt war schon klar, dass 2019 auch in Deutschland zu einem Frauenstreik aufgerufen wurde. Und ja, viele Radiomachende und Radiomacherinnen haben auch diese Streikbewegung, die so in den letzten Jahren entstanden ist, in vielen verschiedenen Ländern auch ja, beobachtet und darüber berichtet. Also das war ja auch schon Thema vorher in den freien Radios, feministische Themen und auch die Streikbewegung. Und dann gab es dazu, glaube ich, auch so eine Pausendiskussion und dann kam halt diese Idee, dass wir halt den 8. März nutzen wollen, nochmal so eine überregionale, überredaktionelle Berichterstattung zu machen.
Da kam jetzt ganz viel zur Sprache. Strukturen des BFR, Bund Freier Radios, sind ganz wesentlich dafür, dass was da stattgefunden hat. Klingt aber auch so ein bisschen wie, okay, wir haben da eh schon eine Vernetzung und die kann man jetzt drüber stülpen, auf welches Thema auch immer? Fragezeichen.
Also das habe ich jetzt also schon versucht, so ein bisschen abzubilden, weil das, glaube ich, auch wichtig ist, damit zu bedenken, dass halt irgendwie diese Berichterstattung auch immer unterschiedlich abgelaufen ist. Dass zum Beispiel G20-Proteste, das war eine Woche lang und es gab halt irgendwie diese Morgenmagazine und es gab dann am Nachmittag war so viel mehr eher Demo-Berichterstattung und NSU-Urteilberichterstattung. Da wurde ein Tag genau berichterstattet. Und es gab halt aber eben diesen einen Ort, von dem aus gesendet wurde. Also das war in München, Radio Lora, da war die große Redaktion. Und da wurde auch die Sendung vorbereitet. Und im Vorhinein wurden ganz viele Kontakte zu unterschiedlichen Städten und Initiativen und Gruppen gesammelt, mit denen wir Interviews dann an dem Tag geführt haben. Und dann am 8. März hat sich das dann auch nochmal so ganz anders gestaltet. Also ich glaube schon, dass wir erstmal davon ausgegangen sind, okay, wir haben so eine Art Plan, den wir auch am 8. März wieder anwenden können. Also wir suchen uns einen Ort, wo wir senden. Und das war, wir hatten dann gesagt, okay, also Radio Frei aus Erfurt hatte da die Räumlichkeiten bereitgestellt und gesagt, dass wir von dort aus die Sendung machen können. Und da hat sich dann aber auch zum 8., also hat sich nochmal sehr viel verändert während der Planung. Und die Struktur hat sich für diese Sonderberichterstattung auch nochmal sehr verändert.
Also darauf will ich nämlich auch hinaus. Ne? Also G20 ist ein sehr konkreter Anlass, NSU-Prozess ist ein sehr konkreter Anlass. Natürlich ist der 8. März auch ein konkretes Datum, aber das hat es jetzt einfach mit dem 8. März dann aufgehört? Also ist das Thema Feminismus jetzt nicht mehr relevant in Vernetzungsstrukturen?
Nee, also das war ja auch, also ich glaube, was da auch so ein bisschen die Idee war, dass man sich auch nochmal so einen Anlass nimmt, um nochmal verstärkt über ein Thema zu berichten und das von vielen verschiedenen Perspektiven beleuchten zu können. Also wir haben ja auch nicht gesagt, wir sind jetzt das Radio für den Frauenstreik, sondern wir haben uns eigentlich, also eine Idee dahinter war, wir wollen die Forderungen, die zum Beispiel der Frauenstreik, also die Forderungen, die da laut werden, dass wir die dann nochmal genauer untersuchen und uns da verschiedene Gesprächspartnerinnen suchen, mit denen wir halt konkret darauf schauen können. Und wir haben auch, waren zum Beispiel bei dem zweiten bundesweiten Vernetzungstreffen des Frauenstreiks, da haben wir ganz viele Kontakte nochmal gesammelt in die einzelnen Gruppen, weil wir auch wieder den Plan hatten, dass wir eben darüber berichten wollen, was passiert denn konkret an dem Tag in Deutschland. Aber wir haben auch versucht, internationale Kontakte zu sammeln. Und da war zum einen das wichtig, dass wir auf diesem bundesweiten Frauenstreiktreffen waren, aber wir sind auch in die freien Radionetzwerke reingegangen, weil ja viele Radiomachende auch in anderen Bereichen tätig sind und teilweise auch da in Frauenstreikgruppen oder in feministischen Gruppen aktiv waren und sind und haben auch diese Kontakte genutzt, um ja da was abbilden zu können, was an dem Tag passiert. Und also und das war jetzt aber nicht gedacht, danach ist natürlich das nicht vorbei und das ist ja davor schon Thema gewesen in den freien Radios und wird es danach auch sein. Und es gibt auch andere feministische Netzwerke, die schon auch länger bestehen in der freien Radioszene, würde ich sagen.
Aber was hat denn der 8. März bewirkt, also jetzt genau für diese Netzwerke? Also was existiert darüber hinaus?
Ich glaube, was das bewirkt hat, war zum einen, dass man da, oder was auch spannend war bei uns in der Vorbereitung, war, dass wir haben uns halt auf diesem BFR getroffen und haben da die Idee entwickelt, okay, wir wollen gerne eine Sondersendung machen zum 8. März und die wird aussehen, dass wir von einem Ort aus senden und uns dann wieder Gesprächspartnerinnen suchen, mit denen wir dazu ins Gespräch kommen können, dass wir Kontakte zu Gruppen haben, die was an dem Tag machen und das abbilden wollen. Und als wir diesen Workshop hatten und darüber gesprochen hatten, gab es auch einen Parallelworkshop von Claim the Waves. Das ist ein feministisches Radionetzwerk, was maßgeblich auch aus Zürich kommt, aber wo auch viele, also wo zum Beispiel Radio Blau mit dabei ist oder Radio Dreieckland. Und die haben auch einen Vernetzungsworkshop gemacht und die haben auch überlegt, genau zu diesem selben Zeitpunkt, was machen, also wollen wir was zum 8. März machen. Aber das ist gar nicht zusammengekommen beim BFR-Kongress, weil das halt zwei unterschiedliche Workshops waren. Und das haben wir dann versucht, so nachträglich zu machen. Wir haben dann uns auch im Vorhinein über Mumble, das ist was Ähnliches wie Skype, immer wieder miteinander telefoniert. Und da waren so vielleicht so 6 bis 4 Leute immer bei den regelmäßigen Gesprächen dabei und hatten dann auch Astrid zum Beispiel eingeladen von Claim the Waves und von Radio Blau und um halt irgendwie dieses Netzwerk oder also diese Verbindung aufzumachen, was macht denn Claim the Waves da oder was können wir denn da vielleicht schon mitnehmen, was ihr da geplant habt oder wie können wir das zusammenbringen. Und beim BFR sind ja auch gar nicht alle freie Radios da. Also das waren halt so eine Gruppe vielleicht von 5 Leuten, die dann gesagt hat, ja, wir haben Lust, diese Berichterstattung zu machen, aber wir brauchen ja viel mehr Menschen und viel mehr Radios dann auch an dem Tag, die da mitmachen. Wir waren ja dann über 20 freie Radios. Und das hat ja auch dadurch funktioniert, dass wir einfach ganz viel telefoniert haben und die Leute angefragt haben und versucht haben, Kontakte zu finden. Und dadurch haben wir dann auch festgestellt, okay, da gibt es schon ganz viel, was an dem Tag existiert, zum Beispiel Radio Wüstewelle aus Tübingen, die machen schon seit 20 Jahren eigentlich einen ganzen Tag eine Sendung anlässlich des 8. Märzes, nur davon wussten wir überhaupt nichts, weil vielleicht auch die Struktur da von dieser überredaktionellen, überregionalen Berichterstattung vor allen Dingen von sehr jungen Radiomachenden getragen wird und da irgendwie, also genau, wir wussten halt zum Beispiel nicht, dass Radio Tübingen das macht und die das den Tag auch viel mehr als eine Art Vernetzung und Austauschraum nutzen innerhalb des freien Radios für Frauen oder feministische Sendungsmachende. Und genauso hat FSK in Hamburg, da haben auch 10 Radiomacherinnen einen Tag, also eine Sonderberichterstattung geplant und das wussten wir auch nicht. Also und zum Beispiel Radio Rostock, Rostock, hat da auch was geplant gehabt. Und das musste erstmal alles so zusammenkommen. Und das ist dann auch gar nicht alles an dem Tag zusammengekommen. Aber was sich auf jeden Fall verändert hat, ist, dass wir erst gedacht haben, wir senden von einem Ort aus in Erfurt und haben dann aber festgestellt, okay, es machen ganz viele andere Radios was und es können nicht alle nach Erfurt kommen, also müssen wir irgendwie umplanen und sind dann dazu gekommen, dass wir an dem 8. März dann eigentlich aus ganz vielen verschiedenen Studios gesendet haben und das alles in einem Stream lief. Und das war, glaube ich, ein sehr guter Moment auf jeden Fall.
Klingt nach einem positiven Fazit dieser also Aktionstag 8. März und hat was bewirkt. Jetzt öffnen wir gleich mal die Runde, weil das ist mir als bei Adams Erzählung auch nochmal so durch den Kopf geschossen. Es gibt ja Strukturen, die Vernetzung schaffen. Es gibt den BFR, es gibt diese Treffen, es gibt die Möglichkeit, dort Plattformen zu nutzen oder zu erweitern. Warum? Also vielleicht ist es auch eine Frage an Adam, das weiß ich nicht, oder ihr könnt euch alle drei zu Wort melden. Warum ist es dann für so ein Thema, Refugees-Redaktionen, plötzlich dann doch nicht so einfach da aufzusatteln, sondern das klingt so ein bisschen durch, ihr musstet ja auch erstmal suchen und etwas aufbauen, ein Netzwerk initiieren. Es ging eben nicht so einfach hier, BFR, komm, vernetzt uns mal und dann sind die Redaktionen aus ganz Deutschland zusammen. Oder doch?
Ich denke, das Problem für uns drei eher oder weniger bekannt, dass auch bei vielen, also ich habe es vorher erwähnt, die Koordination fehlt in den lokalen Radios, dass man erstmal davon hört und dass man zweitens die Kanzlerfahrkosten und die Kanzlerübernahme von den Kosten auch macht und auch die Motivation. Also freie Radios funktionieren auf einer ehrenamtlicher Basis. Die Leute machen das auch ja gerne, weil sie das wollen. Aber wenn das um Refugees geht, um Geflüchteten, da haben sie auch eine besondere Situation. Da gibt es viele andere Herausforderungen, die sie täglich begegnen. Und es ist nicht so einfach, Zeit in anderen Sachen zu investieren, indem sie sagen, was nutzt das mir? Was bringt mir das überhaupt? Ich kann nicht irgendwie jetzt Mittwoch, Donnerstag, Freitag, also ab Mittwoch verreisen, um nach Hamburg zu fahren. Dort gibt es eine Konkurrenz, weil ich ja in den Deutschkurs gehe. Und wenn ich dahin nicht gehe, dann bekomme ich eine Sperre vom Jobcenter. Das ist nicht so einfach. Aber wie gesagt, es fehlt meistens die Koordination, dass die Leute erstmal überhaupt davon erfahren und zweitens, dass sie nicht von ihrer Tasche bezahlen und auch drittens die Motivation bei vielen. Also aus meiner Sicht.
Schulterzucken? Also ich könnte ja die Frage auch so stellen, ja, ihr habt Thema Nachhaltigkeit, also könnte man ja genauso jetzt sagen, hier BFR-Kongress, wir setzen das Thema mal und jetzt machen wir hier mal eine Vernetzung. Macht aber nicht, oder?
Ist nicht geplant. Also tatsächlich wird der BFR-Kongress ja in Rostock stattfinden dieses Jahr, Anfang November. Wir werden da selbstverständlich irgendwie inhaltliche Beiträge liefern, also Workshops und so weiter. Ich finde den Ansatz total schön zu sagen, genau, lass uns Anlässe schaffen, ne? Also lass uns irgendwie Aktionstage nehmen, die in allen Städten oder in vielen Städten groß sind und wo wir was Gemeinsames draus machen können, um dann eben auch die Vernetzung zu verstetigen. Aber ich finde, das muss dann halt auch von allen oder von vielen zumindest heraus erstmal kommen, ne? Also so einen Anlass wie einen BFR-Kongress zu haben und da erstmal zu schauen, welches Thema wollen wir gemeinsam beackern, das finde ich eigentlich einen ganz guten Ansatz.
Trotzdem ja auch deutlicher Hinweis, da sind keine Strukturen, es fehlt an Bezahlung, Unterstützung. Jetzt der Aktionstag, der hatte ja keine extra Bezahlung, oder doch?
Also wir hatten das Glück, dass wir die Fahrtkosten über ein Projekt von Radio Frei zum Beispiel finanzieren konnten. Und das war richtig gut, also dass man halt die Fahrtkosten schon mal genau rückerstatten kann. Und ansonsten gab es, glaube ich, keine Finanzierung, oder? Nee. Ich guck nochmal zu Susan, mit der ich, wir beide haben da ganz viel organisiert gehabt und die Struktur gestellt. Und was aber ganz wichtig war, dass halt ein Radio sich bereit erklärt, diese Struktur zu stellen, weil also wir haben dann letztendlich von ganz vielen verschiedenen Radios auch ausgesendet, aber die größere Redaktion, also die hat sich schon in Erfurt getroffen und ich glaube, wir waren da teilweise schon 15 bis 20 Menschen dann dort in Erfurt und sind halt auch schon am Mittwoch angereist und der 8. März war ein Freitag gewesen. Also das muss man dann auch erstmal so 3 Tage lang möglich machen können, dass da dass da irgendwie ein besonderer Zustand ist, nämlich ganz viele Menschen sind im Radio und es gibt irgendwie auch Essen und das war auch großartig, dass das Radio Frei für uns möglich gemacht hat. Und das ist ja auch immer die Frage, kann das überhaupt das freie Radio leisten? Also wie sehen da die Räumlichkeiten aus? Aber ich dachte jetzt gerade auch nochmal zu Adam, dass das bei den Refugee-Redaktionen auch nochmal eine besondere Situation ist, weil also freies Radio ist ja jetzt erstmal vielleicht darauf ausgelegt, dass halt da ganz viele Menschen einfach so Lust haben, Radio zu machen, ohne Bezahlung. Aber dass bei den Refugee-Redaktionen, es braucht halt diese Übersetzung, um erstmal überhaupt in ein Radio eingeführt zu werden, um überhaupt erstmal, wie gehe ich mit Technik um, was ist das für ein Ort, in den ich mich reinbegebe und das muss ja, und wie kann ich auch mit den anderen Menschen im Radio kommunizieren, um halt da auch innerhalb des Radios erstmal vernetzt zu werden. Und Dolmetschung, das findet man einfach nicht ehrenamtlich. Also da muss man schon ganz, ganz großes Glück haben. Und das ist halt so ein Problem. Wenn das dann halt wegfällt, dann ist es halt unheimlich schwer für eine Refugee-Redaktion. Und das merken wir auch gerade bei Common Voices, dass wir, weil wir jetzt auch eine Weile Schwierigkeiten hatten mit der Finanzierung, dass das dann sich gleich bemerkbar macht, sofort.
Also mehrsprachige Sendung, Übersetzung, Thema ist also tatsächlich nochmal eine Herausforderung mehr. Da reichen eben nicht Vernetzungsstrukturen im BFR, die schon da sind, sondern muss jedes Radio selbst gucken. Aber ich höre das ja, oder beziehungsweise ich schaue zu Loro und so, auch da findet ja so eine Redaktion erst statt, wenn das, oder so eine Vernetzung erst statt, wenn das Geld da ist. Jetzt wissen wir, du hast es gerade gesagt, und das wird bei Radio Loro sicherlich auch ein Thema, diese Projekte sind ja zeitlich befristet. Also ich weiß nicht, wie lange euer Projekt geht, 2-3 Jahre ist in der Regel so eine Laufzeit. Und dann?
Also wir hatten mit Radio Utopia relatives Glück. Also wir haben noch bis April 2021 eine Finanzierung jetzt und hoffen einfach, dass wir da genügend Bewusstsein für Leute geht ins freie Radio und macht da was und auch genügend Know-how für Radiojournalismus im weitesten Sinne bei den einzelnen Gruppen auch schon streuen können. Ne? Also so, dass es einfach mit in den Aktivismus einfließt, sozusagen mitzudenken, wir gehen jetzt einfach zu Loro und machen da unsere Sendung und wissen auch wie im besten Fall.
Also dass es ohne Finanzierung weiterlaufen kann.
Genau.
Würde jetzt für eure Redaktion nicht funktionieren? Also eben, du bist allein gerade, ne? Also da braucht es offenbar nochmal eine andere Struktur?
Ohne Finanzierung, also ich habe uns Freiwilligendienst gemacht, das ist schon vor 2 Monaten beendet worden. Also das ist schon das Jahr rum. Ich habe versucht in der Zeit tatsächlich Strukturen zu bauen für die Our Voice Redaktion. Das war sehr schwierig. Also da kommen entweder die Leute, die wirklich gut Deutsch sprechen können, haben sie einfach irgendwas anderes zu tun, Ausbildung machen, Studium oder wie auch immer. Das kann man alles nachvollziehen bei Geflüchteten, die jetzt schon da sind und sie müssen wie schnell wie möglich irgendwas machen, weil das Jobcenter macht einfach Stress. Das ist mehr oder weniger klar vor vielen. Und vor die Menschen, die jetzt gerade Zeit haben, die werden sehr, sehr gerne auch Radio machen oder haben schon Erfahrung. Zuletzt hatten wir eine Frau aus Afghanistan, sie hat 14 Jahre Erfahrung im Fernseher. Sie kann aber gar kein Deutsch sprechen. Also das heißt, dass ihr Erfahrung, ihr Wissen ist nicht relevant für uns. Und das war übelst schade. Sie hat mit der Botschaft in München gesprochen. Sie hat mit dem Sekretär von dem aktuellen Präsident gesprochen. Und sie hat die Frau des Präsidenten interviewt. Wir haben kein Geld, um das zu übersetzen. Wie schade, dass wir, also das ist, dass sie solche Interviews zu großen Menschen in Afghanistan, wo wir ein bisschen über die Situation bundesweit Bedarf haben, dass wir mehr wissen, weil es gibt so wenig Möglichkeiten in Afghanistan jetzt vor freien Radios einen Bericht zu machen. Die ist da, aber wir haben kein Geld da, um das zu übersetzen. Es geht nicht so einfach. Und sie hat oft das probiert, es gibt keine Betreuung. Ich mit meinen zu wenigen Erfahrungen im Radio schaffe ich sie nicht auf eine professionelle Ebene zu betreuen. Und sie war von mir eher oder weniger auch dann abhängig. Und dass wir nicht wirklich großartig was geschafft haben, weil wir gar keine Finanzierung haben, dass jemand im Radio da ist, dass jemand bei den Terminen dabei ist und dass jemand immer Dolmetscher zu der richtigen Zeit auch holt. Ich kann nicht irgendeinen Freund holen und immer die Frau von dem Präsidenten unterbrechen, um zu sagen, warten Sie ganz kurz, wir übersetzen dann jetzt. Mhm. Das funktioniert nicht einfach. Und das war sehr schwierig. Und nachdem mein Bundesfreiwilligendienst zu Ende war, es ist dann nicht mehr möglich. Die Sendung ist ausgefallen. Also es gibt keine Sendung mehr, wenn sie nicht produziert wird. Und wenn jemand im Radio dann wäre, um das weiter zu koordinieren, hatte das möglicherweise mehrere Menschen wiedergezogen, dass sie wissen, okay, ich gehe dahin, ich finde jemanden im Radio. Nicht irgendwie, ich schreibe jetzt, ist er da, ist er nicht da. Und das auch immer dass wir dann einen Termin mehr oder weniger fest haben, wo wir uns einmal der Woche als Redaktion treffen können. Das war nicht möglich. Wenn wir 2-3 Leute nur sind, das ist nicht möglich. Und auf eine große Ebene, wo wir dann einmal im Monat so ein großes Treffen haben vor aller, war nicht möglich, dass einfach andere Leute kommen, weil sie wissen, dass es niemand da ist, um vor sie zu übersetzen. Mhm. Also das war sehr schwierig in Erfurt. Ich weiß nicht, wie das in anderen funktioniert.
Naja, also in Halle haben wir ja die Finanzierung. Aber ich würde es jetzt nochmal auf ein anderes Thema legen. Also genau, Feministischer Aktionstag, 8. März, das Strukturen waren irgendwie geschaffen. Du hast beschrieben, also es hat irgendwas bewegt, aber eine regelmäßige Sendereihe oder sowas ist ja daraus nicht entstanden. Heißt, da fehlt jetzt auch eine Struktur dahinter oder wie schätzt du es ein?
Na, also ich würde jetzt erstmal sagen, dass die Sonderberichterstattung ja gar nicht so angelegt ist. Also das ist halt, das ist erstmal der Gedanke, dass man sich einen Anlass schafft oder und dann da eine Berichterstattung macht, entweder eine Woche lang oder halt einen Anlass wichtig findet, da zu senden. Und das war bei dem 8. März halt der 8. März, also so war ja auch der Titel, Sonderberichterstattung zum 8. März. Und genau, das erstmal, da war jetzt nicht die Idee, dass daraus weitere Sendungen entstehen. Ich glaube schon, dass da trotzdem da was angestoßen wurde, dass zum Beispiel festgestellt wurde, okay, es gibt schon feministische Radionetzwerke und wie können wir mit denen in Kontakt treten, weil ich davon vorher, also ich hatte da schon mal mitbekommen, es gibt zum Beispiel Claim the Waves und die machen auch einen feministischen Radiotag und der findet jetzt auch bald statt, das am 21. Oktober. Und dass wir jetzt, also das Radio Korax, da werden auch Sendungsmachende jetzt Teil davon werden, von dieser also von der Sondersendung zum 21. Oktober. Und das war vorher noch gar nicht so gegeben, dass da Leute von Korax mitmachen, zum Beispiel. Und ich und dass wir da aber auch einen Austausch suchen, eben wie sieht es bei euch aus und was ja, wann kann man mal wieder zusammen senden. Und halt auch die Feststellung, und ich glaube, das ist halt eigentlich auch ganz wichtig, also das ist halt auch was sehr Schönes, was von diesen überredaktionellen, überregionalen Berichterstattungen immer wieder so ein Feedback kommt, ist halt diese Erfahrung, da eine gemeinsame Berichterstattung aufzubauen, jetzt auch vielleicht erstmal unabhängig von, also das halt an diesen dreimal diesen Sonderberichterstattungen es immer auch so ein Bindungsmoment gab an das freie Radio. Weil da eben eine sehr intensive Berichterstattung stattfindet in einer gemeinsamen Redaktion und diese Redaktion auch ständig miteinander im Austausch ist. Also normalerweise ist, wenn ich jetzt zum Beispiel in der tagesaktuellen Redaktion eine Sendung mache, dann bereite ich mir die erstmal maßgeblich selber alleine vor und dann wird da nochmal in einer größeren Redaktion drüber geschaut, aber und dann findet halt die Sendung statt. Aber bei solchen Berichterstattungen ist man halt ständig im Austausch mit anderen und macht halt eigentlich die ganze Redaktionsarbeit gemeinsam. Und ich glaube, das lässt sich auch noch sogar ein bisschen ausbauen und auch weiterdenken. Also wie können da auch unterschiedlich, also wie kann die Form auch anders werden bei so einer Berichterstattung und zum Beispiel, genau.
Also heißt positiv formuliert, ein Anlass, 8. März, also eine finanzierte Struktur, ein Projekt irgendwie, schafft es, eine stärkere Vernetzung darüber hinaus zu gewährleisten. Also Thema ist da, du kennst plötzlich Leute, man kann es machen. Trotzdem werfe ich jetzt nochmal kritisch ein, also du hast tagesaktuelle Redaktionen reingeworfen, gibt es ja auch da eine Struktur, die untersetzt ist, FSJ, BFD, es gibt beim Korax bezahlte Stellen, die sich um das Tagesaktuelle kümmern. Also auch da gibt es eine finanzierte Struktur, die es möglich macht, die Themen weiter zu verankern. Also auch in der vernetzten Form.
Ja.
Ja, geschlossene also, Frage, dumm,
nee,
ja.
Also
die Frage ist ja immer, braucht es, damit die Themen, vernetzt in ganz Deutschland und wir sind im Austausch, aber braucht es tatsächlich immer diese Struktur finanziert auf irgendeine Art und Weise, damit wir gemeinsam in Austausch kommen, damit wir diese Themen auch eben über unseren kleines Städtchen hinaus transportieren können oder ja, in die Welt bringen können?
Na, ich glaube schon, also das ist halt, also das ist ja zum Beispiel am Beispiel von Radio Korax und das ist halt das Radio, was ich am besten kenne, da wichtig ist, dass es da bestimmte Koordinationsstellen gibt, damit halt Leute erstmal auch an das Radio rangeführt werden und lernen können, wie kann ich das Radio erstmal auch nutzen. Also dass es halt irgendwie da eine Betreuung gibt auf jeden Fall und die wird halt bei uns bei Korax finanziert, also damit halt irgendwie, also weil sonst müssen halt die Leute woanders lohnarbeiten gehen und haben dafür weniger Zeit. Aber trotzdem gibt es darüber hinaus auch Menschen, die weiterhin Radio machen und die oder die Radio machen und das nicht finanziert bekommen. Das sieht man ja zum Beispiel an solchen Projekten wie die überredaktionelle Berichterstattung, aber dass auch innerhalb dieser, glaube ich, kleineren, also wenn man jetzt zum Beispiel sich einfach ein freies Radio anschaut und wir hatten halt auch zum Beispiel dann mal also angefangen, eine feministische Sondersendung, eine kleine zu machen, zum Beispiel innerhalb von Korax. Und da Menschen aus verschiedenen Redaktionen zusammen eine Sendung gemacht. Also dass es halt schon auch eine Lust daran gibt, einfach Radio zu machen. Und die Lust jetzt nicht daraus kommt, dass man die Sendung halt finanziert bekommt.
Also im besten Fall.
Aber so eine finanzierte Stelle, die macht ja einfach vieles leichter, ne? Also ich sehe meine Aufgabe zum Beispiel auch so neben Leute und Gruppen ansprechen, ob sie Radio machen wollen, einfach auch darin, den Leuten den Rücken frei zu halten. Also gerade auch in so einem Sinne von Nachhaltigkeit. Die Leute sind halt eh alle schon in anderen Gruppen eingebunden, machen irgendwie nebenbei noch andere Arbeit, ob das jetzt Lohnarbeit ist oder nicht. Und ich finde es halt persönlich total schön, wenn die ihre Inhalte dann auch noch ins Radio bringen können. Dafür brauchen aber einige Unterstützung, weil sie entweder einige Sachen technisch oder inhaltlich noch nicht so formuliert kriegen oder weil sie halt einfach nicht die zeitlichen Kapazitäten haben, alles zu stemmen. So, und da versuche ich halt mit der Stelle, die da ist, so gut zu unterstützen, dass sie eine Sendung daraus basteln können, die ihnen gefällt.
An der Stelle würde ich gern auch öffnen hier ins Publikum, denn da sitzen ja durchaus Menschen, die auch in Netzwerken aktiv sind, zum Teil auch schon über einige Jahre. Und tatsächlich die Frage, was habt ihr denn so für Erfahrungen gemacht mit Vernetzung oder was war hinderlich oder besonders fördernd, dass man in den Austausch kommt über das eigene Projekt hinaus? Gibt es da Berichte? Gibt keine vernetzten Menschen hier.
Na, ich glaube, ich möchte noch was zur Vernetzung sagen, weil wir haben jetzt immer ziemlich, also bei der überredaktionellen, überregionalen Berichterstattung, das ist so ein bisschen ein sperriger Begriff, aber da fiel ganz oft der BFR und dass der Kongress vom BFR da ein wichtiger Moment war, um zusammenzukommen, um darüber nachzudenken, wann kann man wieder so eine Sondersendung machen und was haben wir da eigentlich gemacht. Und aber wir auch festgestellt haben, dass halt zum BFR auch natürlich nicht alle Radiomachenden kommen und dass man, also wenn man halt dort diese Idee entwickelt mit den Leuten, die halt zu dem Kongress fahren und die halt die Möglichkeit haben, eben zu dem Kongress zu fahren, dass da auch viele nicht mitgedacht werden und dass es halt aber auch andere Netzwerke gibt, die ja schon vorhanden sind bei den freien Radios, zum Beispiel das Bodenseecamp, was auch so ein großes Vernetzungsmoment ist und da auch, glaube ich, genannt werden muss. Und zum Beispiel halt die Claim the Waves-Struktur, die 2018 auch ein Festival gemacht hat zu feministisches Radio. Und das sind halt einfach verschiedene Netzwerke, die aber gar nicht so unbedingt immer zusammenkommen. Weil, genau, man halt, also vielleicht nicht eine Einzelperson sagt, okay, ich fahre zu drei großen Radio-Events, die halt an ganz unterschiedlichen geografischen Punkten liegen. Und man da, also da auch nochmal überlegt werden kann, zum Beispiel jetzt bei dem größeren Berichterstattungen, wie kann man da eine Struktur schaffen, dass man da viele Leute mit einbindet und dass wir da auch nicht immer alles auf dem BFR nur passieren muss.
Mhm. Ja. Also es gibt Strukturen neben dem her, aber das ist mir nicht ganz klar. Das ist auch in Ordnung so oder würdest du dir ein stärkeres Zusammenspiel zwischen diesen verschiedenen Strukturen wünschen?
Na, also ich denke, das ist auf jeden Fall in Ordnung so und dass es auch gut ist, dass da unterschiedliche Punkte sind, also unterschiedliche Vernetzungstreffen gibt und die ja auch anders aufgebaut sind. Also bei dem Bodenseecamp gibt es immer ein größeres Thema und dann gibt es auch ganz viele Workshops und ist auch sehr auf Vernetzung ausgelegt und beim BFR, ich glaube, da ist einfach auch ein viel strafferes Programm einfach auch da. Also diese haben, aber es wäre natürlich schön, wenn es da einen größeren Austausch gibt oder wenn vielleicht es da auch so eine Vermittlung von Informationen passiert, ja.
Wortmeldung aus dem Publikum?
also gerade wenn es so um feministische, queerfeministische Vernetzung geht, schon ziemlich lange immer wieder unterschiedliche Versuche gestartet habe und bei unterschiedlichen Kontexten dabei war. Und also auf jeden Fall kann ich auch ein ganz großes Ja bei der Frage, braucht es Struktur und auch Geld? Da würde ich immer sagen, ja, ja und ja. Trotzdem braucht es natürlich auch immer, also real wissen wir, es gibt immer zu wenig Geld und es braucht auch irgendwie so Leidenschaft. Ja, und Leute, die sich leisten können, von ihrem persönlichen Background her auch sich zeitfrei zu schaufeln. Also auch das Claim the Waves Radio Festival in Zürich, was ja so ein bisschen so eine Initialzündung jetzt so in dem Feld war letztes Jahr. Die hatten eigentlich schon 2017 das Festival geplant und die haben gemerkt, sie kriegen es nicht hin. Sie haben zweimal diesen Termin jeweils um ein halbes Jahr verschoben, haben sich dann tatsächlich nochmal so ein halbes Jahr explizit auch Zeit genommen, dieses Festival vorzubereiten. Und das haben sie aber tatsächlich so gut hingekriegt, dass da so viele waren aus vor allen Dingen deutschsprachigen Radios, eben Schweiz, Österreich, Deutschland, zum Teil auch Luxemburg noch dabei und Belgien, dass alle so angefixt waren, danach zu denken, ja, wir wollen das wieder haben und wir wollen in Kontakt bleiben. Und auch jetzt in Bezug auf den 8. März, diese Parallelidee, kann man auch ein bisschen diesen vielleicht Geld- oder Strukturunterschied sehen. Wir haben damals auch gedacht, wir wollen zusammen senden. Wir kriegen aber wahrscheinlich nicht hin, eine gemeinsame Redaktion für den Tag zu machen, wo wir so richtig detailliert überlegen, was kann so ein guter Plan sein, sondern eher, wir machen ein Pad, alle schreiben rein, was sie sich vorstellen können für den Tag, was ihre Ressourcen sind, wann sie ungefähr senden könnten, welche Themen sie haben. Und dann gucken wir, dass wir so unterschiedliche Live-Fenster nacheinander zusammenbauen. Und, aber wir diskutieren nicht nochmal, ach, da fehlt doch noch das Thema oder müssen wir noch das machen, sondern wir gucken eher, ja, meinetwegen, also da auch immer spannend, die unterschiedlichen Strukturen zu sehen. Zürich, die haben einfach ein rund um die Uhr Sendefenster. Die haben sich auch über die Jahre viel Platz erkämpft für Frauenredaktionen. Da ist klar, den 8. März kriegen die das 24-Stunden-Fenster. Und da rein kann man dann verschiedene Sachen bauen, wer so abwechselnd sendet. Und das ist zum Beispiel so ein Unterschied gewesen. Ihr habt ja tatsächlich zum 8. März mit den tagesaktuellen Redaktionen nochmal mehr gemeinsamen Redaktionstreffen auch gemacht und überlegt, ein Stück weit mehr zumindest, was ihr so bauen könnt. Eine Anregung habe ich noch für das in Sachen Übersetzung, ja, nein, dass ich auch in Zürich nochmal interessant fand, dass da viel stärker auch nochmal Thema war, einfach nicht deutschsprachiges Radio zu machen, was auch nicht übersetzt wird. Und ich finde, es steht schon auch immer noch die Frage, also ich finde den Dialog schon auch wichtig und ich finde es auch spannend, dass natürlich Inhalte übersetzt werden können, wenn Menschen hier leben und spannende Interviews machen, dass auch ich das zum Beispiel hören kann. Und gleichzeitig finde ich auch, es gibt auch einfach viel zu wenig, auch in den freien Radios viel zu wenig Sendungen eigentlich in den Sprachen all der Menschen, die hier auch leben. Und es könnte dafür auch Communities geben und gerade wenn man das vielleicht dann auch noch als Podcast zugänglich macht, kann das für total viele Leute auch gut sein, dass es eben nur arabischsprachig mehr Sendungen gibt. Und ja, also auch das nochmal weiterzudenken, sowas vielleicht auch stärker noch zu ermöglichen.
Ganz kurz zu den einsprachigen Sendungen auf Arabisch, auf Englisch oder wie auch immer, wir dürfen nicht irgendwie eine Sendung einfach auf eine Sprache, die nicht Deutsch ist, weiter laufen zu lassen. Mindestens müssen wir eine Zusammenfassung machen. Wenn wir das nicht ganz übersetzen, dann müssen wir eine Zusammenfassung von der Sendung machen. Sonst bekommen wir keine Gelder von den Landesmedienveranstaltern. Aber das ist das positive Sache an das Colorful Voices Netzwerk. Über die Webseite, die nirgendwo finanziert ist, dann können wir quasi Beiträge, Podcasts hochladen, die nur in einer Sprache ist. Natürlich wäre es sehr schön, dass man sie übersetzt, dass wir dann Reichweite Menschen erreichen können. Aber das gibt es schon auf der Webseite, dass man unter einer bestimmten Sprache nach Beiträgen sucht und manchmal kommt die Sendung nur auf eine Sprache. Aber so weit ist die Webseite noch nicht. Also, aber diese Idee gibt es jetzt, dass wir nicht alle Menschen begrenzen, indem wir sagen, da müsst ihr Deutsch sprechen oder wir können euch nicht aufnehmen, weil kein DolmetscherInnen da ist. Sondern sobald die Webseite kommt, werden wir versuchen, über die freien Radios Podcasten zu machen, die aber nicht direkt im Radio gesendet wird, sondern über die Call for Voices Webseite. Und dann können wir das im Radio erwähnen oder Teil des Interviews spielen und sagen, diese Sendung ist auf Arabisch, geht es um das und das und das und könnt ihr das sehr gerne unter dieser Webseite hören, aber direkt im Radio, das ist nicht mehr möglich, leider.
Ja, ich wollte noch was dazu sagen, so was ist nach dem 8. März passiert und findet das weiter Platz in dem Programm? Also da würde ich sagen, es gibt ja eine Kontinuität, in dem es schon die dritte Sondersendung war, die halt eine vernetzte Sendung war. Und das ist ja einfach auch nicht der Anspruch von der Sondersendung. Also das ist einfach ein völlig anderes Konzept ja von der Sendung. Und würde auch denken, dass es auch das ja zeigt, dass viele Leute weiter danach auch Lust haben, sowas zu machen. Und das auch jetzt so ist, dass es sicherlich auch wieder solche Sendungen geben wird. Und das andere ist, was ich noch dazu sagen würde, dass es ja einmal das Programm ist, was nach außen dringt, aber dass man ja auch nicht vergessen darf, was das für die Leute bedeutet, die daran teilnehmen. Also dass es einfach auch so ein Empowerment-Moment für die Leute von den Radios ist und dass es einfach auch ein Wissens- und Erfahrungsaustausch ist, dass man halt erstmal sieht, wie beschäftigen sich andere Radios mit den Themen, was haben die für Schwerpunkte und aber auch, wie machen die überhaupt Radio, wie arbeiten die redaktionell zusammen, wie bedienen die Technik und so weiter. Und das ist ja einfach auch eine unglaubliche Bereicherung für die Leute, die halt in den Radios sind. Und ich glaube, also zumindest auch, denke ich, für viele so eine Motivation ist und halt auch weiter Radio zu machen und sich weiter auszutauschen. Also genau, das wollte ich da einfach noch mit anfügen.
Ich ziehe so ein bisschen zweigespaltenes Fazit. Also zum einen, es ist ganz gut mit den Vernetzungsstrukturen, wie es ist. Das funktioniert schon. So Anlässe schaffen, ein Thema mal wieder setzen und dann können sich Menschen engagieren, neue Projekte ausspinnen. Gleichzeitig aber auch, dass es für bestimmte Themen oder eben genau für diese Momente zumindest tatsächlich Finanzierung, Strukturen braucht. Ist es das jetzt? Also sind es diese beiden oder sind es die Momente, die uns ausreichen, um miteinander eben über das eigene Radio, über die eigene Redaktion hinaus in Kontakt zu bleiben? Oder gibt es noch mehr in dem Wunschkasten?
Also ich glaube, ich möchte noch was ergänzen zu der Sonderberichterstattung, weil das vielleicht jetzt auch so ein bisschen anklang, dass die Vernetzung da super easy ist und die Organisation von so einem Tag einfach läuft. Stimmt jetzt auch nicht so ganz, weil das hat man auf jeden Fall, ich weiß jetzt nicht genau, weil ich da auch noch gar nicht dabei war bei der Berichterstattung zu den G20-Protesten, aber habe das bei der Berichterstattung zum NSU-Prozess und auch beim 8. März selber gemerkt, dass das eigentlich auf den, wie wird die Struktur da hergestellt und wer organisiert das, dass halt irgendwie da viele Radios mitmachen und dass da viele Leute davon wissen, dass das meistens auf den Schultern von 1 bis 2 Personen lag, bei bis zu 3 Personen und so ungefähr, es war immer so 4 bis 1 Personengruppe, die halt diesen Tag organisiert haben. Und da braucht es ja einfach auch erst, also das ist einfach sehr zeitaufwendig auch. Und da muss ja auch möglich sein, dass die Leute das organisieren können oder halt sich die Zeit nehmen, das zu organisieren. Und da das viel verbunden ist mit, also dass halt so viele Radios dann mitgemacht haben bei dem 8. März, das war einfach verbunden mit wahrscheinlich mit jedem Radio 3-mal telefonieren und jede Woche da eine Mail hinschreiben, so gefühlt. Und dass man halt irgendwie das auch mal bei der richtigen Person landet, die halt sagt, ja, darauf haben wir Bock. Und dass dann auch noch die Frage, okay, also nicht nur diese Stream-Übernahme, sondern habt ihr Lust mitzumachen und könnt ihr herkommen oder wollt ihr uns einen Beitrag schicken? Und dann auch ist es ja auch wichtig, dann eigentlich nicht nur eine Struktur zu stellen, sondern sich auch inhaltlich mit so einem Tag auseinanderzusetzen. Und da würde ich sagen, dass das beim 8. März, das hat gut funktioniert, aber ich hätte mir eigentlich so im Vorhinein mehr gewünscht, dass da auch eine Diskussion darüber stattfindet, was wollen wir überhaupt raussenden und halt irgendwie diese Frage zu stellen, wie könnte da auch die Form eine andere sein? Also ich glaube, wir waren da sehr darauf konzentriert, man führt Interviews und man hat wir hatten auch eine Musikredaktion, was richtig cool war, aber das ist halt irgendwie so Gespräche führen, Musik spielen, in Städte schalten. Aber es könnte ja, ein Radio machen kann ja auch anders aussehen, irgendwie mehr zu diskutieren oder sich mehr, also die Leute, die dann halt auch wirklich Sendung machen, zusammen im Studio zusammenkommen und halt irgendwie da Gedanken äußern. Und da braucht es, glaube ich, dann doch nochmal andere Strukturen, um sowas möglich zu machen. Also man kann sich ja auch nicht 2 Wochen vorher schon treffen, also es wäre toll, aber das ist natürlich immer schwierig möglich. Aber wie kann halt sowas zustande kommen, dass da irgendwie auch mehr Platz für den Inhalt dann ist und nicht nur die Struktur gestellt wird?
Und einen Aspekt, den haben wir heute gar nicht, aber der kommt jetzt auch ein bisschen da auch nochmal raus, den haben wir gar nicht angeschaut, ist eben interne Vernetzung. Was heißen denn solche Sachen für das Radio selber? Und ne, ist schön, dass wir so einen Aktionstag haben und dass wir dafür ein Sendefenster haben, aber das Thema Feminismus oder Mehrsprachigkeit, Refugees, Nachhaltigkeit, das ist ja nicht abgeschlossen oder sollte eigentlich nicht abgeschlossen sein in einzelnen Sendegefäßen, sondern darüber hinaus eben das ganze Radio meinen und vielleicht viele Redaktionen und viele Menschen. Das müssen wir als Thema einfach woanders mit hinnehmen. Aber es gibt noch Wortmeldungen.
Mir ist in der Diskussion immer wieder was aufgefallen, nämlich dass man ja in der Regel oder der Regelfall in freien Radios ist, dass wir irgendwann von Sendung, Sondersendung, thematischen Auseinandersetzungen genau dann wissen, wenn es ein Produkt gibt. Also wenn etwas fertiggestellt ist und ich mich oft frage, warum ist das eigentlich so und haben wir nicht eigentlich schon längst Mittel und Methoden, dass es gar nicht notwendig so sein muss? Also ich frage mich zum Beispiel, warum ist eine Mailingliste, die es ja eigentlich gibt, die genau für sowas da ist, extrem wenig genutzt? Das ist schon sehr vorsichtig formuliert. Warum sind denn die in diese Mailingliste eingetragen sind, 130 Leute, von denen ich würde sagen noch 20 Radio machen? Also das wäre ja so fast wie ein Plädoyer, dass wir tatsächlich diese Mittel, die wir haben, die vor 20 Jahren schon existierten, tatsächlich mehr nutzen. Das kann thematisch, Sondersendung, gutes Beispiel, kann aber auch ganz praktisch sowas heißen wie morgen macht Radio Z in Nürnberg eine Sondersendung zum Thema XY, die überregional interessant ist. Und dann ist es natürlich was ganz anderes, dann kann man damit umgehen, dann kann es aber auch nochmal ganz andere Absprachen sein. Also deswegen fehlt mir da oft was. Und das wollte dieses Plädoyer, diese Mittel, die wir eigentlich schon haben, dass wir die auch ernst nehmen und die auch nutzen. Und dann kann das nämlich heißen, also es wäre total gut gewesen, hätten wir schon vor einem halben Jahr gewusst oder hätten wir schon gewusst, dass ihr über Nachhaltigkeit und so weiter, also das ist eigentlich absurd, ja, dass wir es nicht nutzen. Ja, und da wäre so ein bisschen Plädoyer ist ein schönes Wort, aber es wäre eigentlich sinnvoll, dass wir uns daran erinnern, was wir haben und dass wir, also eine Mail kann man wegklicken, wenn man denkt, oh, was ist das denn für ein Blödsinn? Aber oft sind es ja auch Dinge, oh, das ist ja spannend, dass in Rostock gerade mit der Initiative XY gesprochen wurde. Ach so, und ihr habt das Interview geführt, das würden wir aber gerne auch senden. Warum tun wir es nicht? Ja?
Das ist auch meine Rede schon ganz oft. Sag mal, ich habe die letzten Jahre, also solche Orte wie BFR-Kongress sind ja schon auch immer, also solche Strukturen werden ja auch für verschiedene, sage ich mal, Teilnetzwerke oder thematische Gruppen auch immer genutzt. Also die queer-feministische Vernetzung, was auch immer das genau heißt, hat zumindest über die Jahre immer wieder Workshops beim Radiocamp im Bodensee gemacht oder auch beim BFR-Kongress. Und es gab ja auch immer einzelne Treffen oder so Radiofestivals auch in solchen Kontexten. Aber es stellt sich irgendwie immer wieder heraus, es ist für alle sowieso an der Grenze dessen, was sie leisten können, überhaupt ihre Redaktionsarbeit, wenn sie das länger als ein Jahr machen. Und wir haben immer wieder auch versucht, bei jedem alle paar Jahre wieder sagen wir, BFR hat so eine schöne Genderliste, tragt euch da ein und sendet doch einfach darüber eure letzte, wenn ihr eine aktuelle Radiosendung habt. Und wir laufen damit nach wie vor rum so. Schickt doch eure Themen, wenn ihr es schon nicht schafft, das irgendwie auf die Plattform zu setzen, wo die Sendungen liegen bei Freie Radios Net. Das wäre ja auch, setzt dort eure Sendungen rein. Wir wollen gern was übernehmen. Es gibt so viele interessante Sachen. Wir wissen aber nicht, wer was macht. Aber offensichtlich ist das total viel Arbeit für diejenigen, überhaupt ihre Sendung fertigzustellen und dann noch im Kopf zu behalten, okay, jetzt muss ich die noch nachbearbeiten, jetzt muss ich die noch dort auf die Homepage setzen, dann muss ich noch eine Mail schreiben. Irgendwie schaffen das Leute nicht. Und das ist was, also ich finde das auch gut, das immer wieder zu sagen, auch macht das. Aber ich glaube, man muss auch gucken, zum einen, entweder kriege ich mehr Geld, um sowas routinierter auch in bezahlter Arbeit leisten zu können. Oder nehme ich auch an, wir machen hier was, was eben nicht im Jobkontext und nicht im professionellen Kontext stattfindet. Und es kann bestimmte Dinge bleiben immer so ein bisschen halbherzig, weil Leute es einfach nicht schaffen können. Und wir hatten vorhin mal irgendwie auch das Thema kurz in der Pause mit Erfurt und gerade diesem 8. März. Es gibt eben immer wieder auch die Momente, dass einzelne Leute sich da auch zu doll verausgaben und ausbrennen. Und auch gerade aus so einer queerfeministischen Sicht, es sind oft auch die Frauen, die da über ihre Grenzen gehen und so viel machen, dass sie danach krank sind oder irgendwie sich erstmal ganz lange zurückziehen müssen. Und das finde ich schon auch wichtig, sowas nochmal anzugucken. Was sind denn eigentlich die Ressourcen, die ich habe und wie kann ich damit auch ökonomisch umgehen und gute, kraftgebende Netzwerke haben und auch lustvolle Sendungen machen und Austausch haben?
Ich lasse die beiden Wortmeldungen als Schlusswort stehen.